Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin mal wieder im Comicladen Grober Unfug und besuche den Mike. Hallo Mike.
Salve.
Du bist also hier mit Godzillas beglückt worden zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Ja, mein Kollege, der Christoph, war so frei und hat mir nachträglich ein Godzilla-Figürchen geschenkt und hat den erregenden Augenblick, wenn ich das Päckchen öffne oder die Figur öffne, mitgefilmt, und er war so frei, das auf den Unfug-Instagram-Account zu packen.
Also Mike ist jetzt ein Instagram-Influencer, hat noch keinen eigenen Account, aber es kann ja noch werden.
Wie, wozu ist denn das Loch da oben drin?
Na, guck doch mal dir diese Figur genau an.
Kapier ich nicht. Ja, das scheint nur ein Standfuß zu sein, das ist kein Knopf, den man drücken muss. Mhm.
Also der 5-jährige Nachbarssohn hat es innerhalb von wenigen Minuten erkannt. Oh.
Du hast einen Haufen Notizzettel vorbereitet, das ist wirklich sehr vorbildlich, muss ich sagen.
Ja, so mit steigendem Alter legt man sich so ein paar, wie sagt man, so Eselsbrücken zu. Ja. Du erinnerst dich vielleicht noch bei früheren Podcasts, dass mir dann das ein oder andere Mal hinterher noch Sachen einfielen und ich mich geärgert habe, verdammt nochmal, wieder nicht dran gedacht. Darum habe ich diesmal gedacht, probieren wir mal auf die altmodische mit Spickzetteln.
Sehr gut. Ja, was beschäftigt dich denn gerade so comic-mäßig besonders?
Ja, zum Beispiel, naja, was heißt, die beschäftigt mich, aber offensichtlich jedermann, der ja eine amerikanische Heftserien liest oder Superheldenserien liest, beschäftigt sich offensichtlich sehr mit der Tatsache, dass Tom King ein Interview gegeben hat, in dem er eigentlich keine Neuigkeit verbreitet hat, nämlich dass er einen Deal mit DC hat, dass er Batman bis etwa Heft 100, 105 schreibt. Aber
das wurde dann so als Ausstieg viel interpretiert.
Genau,
ne?
Sein ganzer Storybogen, auch die ominöse Nummer 50 mit der Hochzeit, die ja dann so in der Form doch nicht stattfand, ist halt alles langfristig geplant. Mir war damals deswegen klar, dass der Mann wird sein Pulver nicht schon in der Mitte verschießen, dass die Hochzeit also eigentlich noch nicht der Deal gewesen sein kann. Mhm. Nee, und der Tom King hat halt im Interview dann halt auch einen kurzen Abriss gegeben darüber, was in den kommenden 20, 30 Heften so passieren wird. Also jetzt hier zum Beispiel eine größere Bane-Storyline, die um Heft 75 herum startet. Oder die Ankündigung, dass er ab Heft 85 dann mit Batman, mit der Figur Dinge vorhat, die Figur wohl für das nächste Jahrzehnt extrem verändern werden. Also das sorgte für Aufruhr. Vor allen Dingen, weil er das Interview nicht irgendeiner Schmonzette gegeben hat, sondern dem altehrwürdigen Branchenblatt, dem Hollywood Reporter. Der Hollywood Reporter, also praktisch jedes Magazin auf der Welt, wenn es um Hollywood-Themen geht, Theater, Bühne oder in den letzten paar Jahren halt auch Comics, zitiert aus dem Hollywood Reporter. Das ist also jetzt nicht irgendwie so ein Hinterwäldlerblatt. Und deswegen sorgte das offensichtlich für Aufsehen, weil im Grunde, was er dort erzählt hat, war ja so neu nicht, aber dadurch, dass er das eben im Hollywood Reporter erklärt hat. So, und jetzt gibt's neuerdings seit einigen Tagen die Gerüchte, dass DC angeblich die Notbremse zieht und ihn ab Heft 85 abziehen will, vorzeitig von Batman. Aber das Problem, was ich mit dieser Meldung habe, ist, es ist nix, wie sagt man,
hat keine Hand und Fuß.
Ja,
hat
genau, weil also zumindest ich habe jetzt die letzten anderthalb Tage, war ich tatsächlich nicht im Netz, aber nach meinem Wissensstand gibt es weder eine derartige offizielle Ankündigung seitens DC oder Warner Brothers, und schon gar nicht von Seiten Tom Kings. Würde eigentlich auch keinen Sinn machen, weil das würde bedeuten, dass 85 Hefte lang eine Story-Arc aufgebaut wird, die dann nicht wie geplant zu Ende gebracht wird. Deswegen
haken. Und er ist ja auch mega beliebt und erfolgreich, ne?
Er ist mega erfolgreich, mega beliebt ist er inzwischen nicht mehr so ganz, weil das liegt an dieser anderen Eventserie, was heißt der andere, an der Eventserie, die er schreibt, nämlich Heroes and Crisis.
Die kommt nicht so gut an, oder was?
Die kommt eigentlich sehr gut an und die ist hier bei uns im Laden einer der Bestseller. Also neben Doomsday Watch, seinem Batman, Heroes and Crisis ist also wirklich ein Bestseller. Aber die Story wird halt, je weiter die Geschichte sich entwickelt, desto kontroverser wird sie von Fans aufgenommen.
Wieso? Kannst du da irgendwas sagen, ohne zu hart zu spoilern?
Naja, es ist eine neunteilige Geschichte. 8 Hefte sind bisher erschienen. Die Nummer 9 erwartet uns jetzt in der kommenden Woche. Aber im Grunde genommen ganz offensichtlich der Täter oder derjenige, der hinter dieser ganzen Geschichte steckt, wird in Heft 8 öffentlich gemacht sozusagen. Und das hieß ja die ganze Zeit, das kann Schurke sein, das kann ein Held sein. Wir reden hier in Heroes and Crisis ja von Figuren, die alle auf so einer, in so einer Art Krankenhaus oder so einer Art Klinik leben. Und einer von denen könnte der Täter sein. So, und jetzt hat sich in Heft 8 halt herausgestellt, wer der Täter ist. Und die Fans speziell dieser Figur gehen deswegen natürlich auf die Barrikaden. Und das ging so weit, dass Tom King so ja Morddrohungen.
Natürlich, heute ist immer sofort gleich Morddrohung und Shitstorm und so, ne?
Also ich muss dazu sagen, sollte jetzt im Abschlussheft sich die Story nicht nochmal komplett irgendwie drehen durch irgendeinen Trick oder so, das haben wir ja damals bei Identity Crisis, war ja auch so ein Murder Mystery, auch gehabt, aber sollte sich im nächsten Heft nicht doch komplett etwas ganz andere, jemand anders als Täter herausstellen, wäre auch ich angepinkelt, weil ich stelle mir dann schon die Frage, wozu DC bitte diesen ganzen Rebirth-Event gestartet hat, weil der eventuell mögliche Täter oder Täterin ist tatsächlich eine Figur, die durch Rebirth wieder aufgetaucht ist, die während der gesamten New 52-Ära, die gesamten unerträglich langen 4,5 Jahre lang, nirgendwo zu sehen war. Und das würde für mich keinen Sinn machen, eine Figur in dem Rebirth-One-Shot oder in der Rebirth-Ära wieder einzuführen, nur um sie dann als Kanonenfutter in Heroes and Crisis zu benutzen. Aber vielleicht ist das auch eine Entscheidung gewesen, die ja nicht vom Autoren stammt, sondern die ihm vom Obermod Stan Didio aufs Auge gedrückt wurde. Ich weiß es nicht.
Ja, und wenn er jetzt die Serie, also hier die Batman-Serie verlässt, also wenn da was dran wäre, dann hat es ja wahrscheinlich nichts damit zu tun, dass irgendwie DC ihn loslässt, weil er ja doch recht erfolgreich ist, ne? Dann würde ich von außen erstmal darauf tippen, dass er dann eventuell keine Lust mehr hat aus irgendwelchen Gründen, oder? Um jetzt mal ein bisschen zu spekulieren.
Also bisher habe ich eigentlich in den Interviews, die es mit ihm so gibt, sind ja nicht nur schriftliche Sachen wie im Hollywood Reporter oder dass er ab und zu Interviews gibt, den üblichen Fanboy-Websites hier wie Newsarama oder so, sondern man kann mit ihm ja auch Video-Interviews, also gedrehte Interviews live sehen, zum Beispiel auch auf der DC-Webseite. Und bisher hat eigentlich nichts darauf hingedeutet, dass er unzufrieden ist oder so. Also deswegen werte ich das im Moment wirklich alles als viel heiße Luft oder vielleicht als reines Wunschdenken einiger Fans, die, wie soll ich sagen, das Phänomen kennen wir ja auch hier in Deutschland, hier so mit Fake News und so weiter. Manchmal sind das nur kleine Gruppen von Fans oder Anhängern einer bestimmten Idee, die müssen nur laut hier noch rumkrakehlen und
machen dann da das große Fass auf.
Genau,
und
genau. Und deswegen, also solange ich da nichts Offizielles von seitens DC oder von Tom King selbst lese, glaube ich einfach nicht daran, dass der Mann vorzeitig abgezogen wird.
Okay. Machen wir weiter mit DC?
Ja, du möchtest jetzt bestimmt dich mit mir über den wunderbaren Brian Michael Bendis.
Und du, da könnten wir jetzt zufällig drauf kommen. Ich habe ja auf Twitter ein bisschen rumgefragt, ob Leute was von dir wissen wollen. Und da wurde eben gefragt, wie du den Bendis-Run jetzt findest bei Superman.
Dazu muss ich zwei Sachen vorausschicken. Erster Punkt, ich bin wahnsinnig großer Fan von dem Rebirth-Superman-Run, den es vor dem Benders ran gab. Also zum Beispiel geschrieben von Dan Jurgens, die ganze Art und der Darstellung, Superman als Familienvater mit Frau und Kind und Pipapo. Viele Szenen auch auf der Kent Farm oder in der Wohnung. Also diese ganzen familiären Aspekte, die fehlen in dem Benders ran jetzt praktisch fast komplett. Das hat der gute Mann komplett eliminiert. Dann muss ich auch noch vorausschicken, dass ich schon als der Mann 17 Jahre lang bei Marvel gearbeitet hat, habe ich immer wieder im Laufe der Jahre versucht, mal Sachen, die er geschrieben hat, zu lesen. Und ich werde mit seinem Schreibstil einfach nicht grün. Also es packt mich einfach nicht. Andererseits, dass er sehr erfolgreich ist, steht außer Frage. Aber sein Superman-Run bisher, also wie soll ich sagen, also jetzt speziell diese Leviathan-Sache langweilt mich zu Tode und mit der Meinung stehe ich nicht allein. Ein Kumpel hat mir neulich erst gesagt, er versteht das Ganze nicht, wieso, das ist eine Agentengeschichte, die im DC-Universum spielt, wieso muss man das in den beiden Superman-Hauptserien abarbeiten. Okay, jetzt demnächst los mit den ganzen Crossovern in die anderen DC-Serien, aber ich langweile mich zu Tode. Ich habe bei Action-Comics und bei Superman zurzeit das Gefühl, ich lese eine Agentengeschichte, die in einer anderen Heftserie viel besser aufgehoben werde. Und Superman taucht zwar in den, und auch Lois und Jimmy so als Randfigur tauchen auch auf, aber wie soll ich sagen, das liest sich nicht so, dass es mir Spaß macht. Mhm. Also Dan Jurgens zum Beispiel, der hat es wirklich drauf gehabt. Der hat das ja getextet und nur zum Teil gezeichnet, aber der hat es drauf gehabt, dass jede der Figuren, ob Clark oder Superman, Lois, Jimmy, etc., die sprechen alle mit ihrer eigenen Stimme. Das heißt, der hat das wirklich verstanden, den Figuren, den Charakteren, wirklich ein eigenes Leben einzuhauchen. Das war wirklich, als würde man eine wöchentliche so Fernsehserie gucken mit Fortsetzungscharakter. In dem Moment, wo Bendis übernommen hat, ging es los erstmal mit viel Krawall und Zerstörung und dann wurden in den ersten Heften einige neue Figuren und auch Schurken und Gegner eingeführt. Gott, was war das? Red Cloud und. Dann eine neue Reporterin, die im Geheimen offensichtlich spioniert für den neuen Besitzer des Daily Planet und lauter so eine Sachen. Und da bricht bei mir nur das große Gähnen aus, weil das sind alle Sachen, die kenne ich schon aus Superman-Comics aus den 90er Jahren, als man noch die Triangelnummern auf den Heftserien hatten. Da hieß Triangelnummern, damals gab es 4 Superman-Heftserien, zeitweilig sehr 5. Monatlich und mit der Triangelnummer konnte man die in richtiger Reihenfolge lesen wie einen wöchentlichen Comic. Und das war einfach super. Da waren die Nebenfiguren zum Teil, die Storys lasen sich interessanter als zu lesen, mit welchem Schurken sich Superman diesmal rumplagen muss. Mhm. Und das sind alles so Sachen, die vermisse ich in dem Bendis ran komplett. Ich muss dazu allerdings auch sagen, dass sich die Bendis geschriebenen Superman-Titel trotzdem bei uns im wahrsten Sinne des Wortes auch super verkaufen. Das heißt, also da findet wieder mal so ein bisschen so ein kleiner, Austausch von Lesern statt. Das heißt, die Leute, die vom Rebirth ran begeistert waren, springen zum Teil ab und werden aber ersetzt durch neue Leser, die, das sind halt die Bendis-Jünger, die ihm folgen, oder aber denen tatsächlich diese Art Superman zu schreiben besser gefällt. Also ich quäle mich im Moment durch die Superman-Hefte. Ich lese die jede Woche oder alle 14 Tage. Ist ja umgestellt worden. Unter Bendis kommen beide Titel ja nur noch monatlich. Und das ist eigentlich auch ganz gut so, weil
Mike ist nicht glücklich.
Nee, ich bin im Moment wirklich nicht glücklich. Vor allen Dingen traurig bin ich auch. Jetzt bekommen nächsten Monat Lois und Jimmy eigene Maxi-Serien, so 12-Teiler, das hätte ich mir vor 2 Jahren in der Rebirth-Ära gewünscht, mit anderen Autoren oder so, obwohl ich habe die Hefte ja noch nicht gelesen, was weiß ich, vielleicht liefern die mir ja das, was ich in den Bendis geschriebenen Superman-Serien zurzeit also wirklich schmerzlich vermisse. Und die Geschmäcker sind halt verschieden. Bendis hat seine Fans und diese Form von Superman scheint einigen zu gefallen. Mir als jahrzehntelangen Sammler und Fan, also gefällt das absolut überhaupt nicht.
Okay. Ich glaube, damit wäre die Frage beantwortet.
Ja, naja, du wirst lachen. Ich bin hier im Laden in letzter Zeit häufiger angesprochen worden. Sag mal, Mike, wie fällt dir denn jetzt hier Bendis Superman und Pipapo? Und die Reaktionen sind wirklich total unterschiedlich. Es gibt Leute, die greifen meine Partei und sehen das exakt oder ähnlich wie ich. Und dann gibt's aber auch Kunden, hatte ich heute wieder jemanden, was weiß ich, der war vollkommen fassungslos, dass mir das nicht gefällt. Und da hörte ich mir dann an, und wegen, das wäre der bestgeschriebene Superman seit Jahren. Okay. Das sehe ich nun total anders. Aber wohlgemerkt, die Schmecker sind verschieden und die Verkaufszahlen sprechen eine deutliche Sprache. Der Bendis Superman verkauft sich bei uns nicht besser, aber auch nicht schlechter als der Rebirth Superman. Okay. Aber auf jeden Fall bedeutend besser als viele, was die marflige Konkurrenz so auf den Markt schmeißt.
Okay. Zu Marvel kommen wir gleich noch kurz, aber hast du noch irgendwas von DC jetzt, damit wir so ein bisschen hier so beim Thema bleiben erstmal?
Ja, da würde mir nur auffallen, dass ältere Zuhörer erinnern sich, ihr wisst, ich habe ja mal eine Serie namens Doomsday Clock. Die sollte eigentlich letztes Jahr im Dezember ja abgeschlossen sein und tatsächlich erscheint dann nächste Woche.
Also diese Woche wahrscheinlich so.
Erscheint dann tatsächlich Doomsday Clock Nummer 10. Also in derselben Woche wie das Abschlussheft der Heroes in Crisis. Also Doppelmassaker in der gleichen Woche. Okay. Nee, mich ärgert es ein bisschen, weil Geoff Johns und Co. Ich hatte anfangs viel Verständnis für, als sie dies, wir stellen die Serie um, von monatlich auf alle 2 Monate, um die Qualität zu halten und nicht Ersatzzeichner beschäftigen zu müssen, wie Marvel ja gerne macht, wenn sie die Termine nicht halten können. Dadurch sehen die Hefte, wenn man die bisher erschienenen 9 Stück liest, sehen wirklich aus wie aus einem Guss. Die Serie macht mir einen Riesenspaß und ist hier bei uns auch der absolute Bestseller-Titel. Aber was mich inzwischen ärgert, ist, die haben 9 Monate mindestens Vorlauf gehabt vor dem ersten Heft, um vorarbeiten zu können, stellen nach dem zweiten Heft schon um von monatlich auf 2-monatlich. Und ich glaube, ab seit dem 4. Heft oder so ist keine Ausgabe pünktlich erschienen und die Verspätungen nehmen immer mehr zu. Und ich finde das extrem ärgerlich. Weil, ich meine, wenn dieser Titel nicht so wirklich extrem gut geschrieben und gezeichnet wäre, bin ich mir sicher, wären auch viele Leser schon abgesprungen, weil sie halt die Geduld nicht mehr haben. Mhm. Also krönender Höhepunkt ist ja jetzt, dass Marvel sagt schon, dass DC jetzt aus dem angekündigten Hardcover-Sammelband, der war ja avisiert für, glaube, Januar 2020, also nächstes Jahr Januar, abgesprungen sind. Jetzt ist für Oktober ein erster Hardcover angekündigt, der die erste Hälfte der Serie enthält. Und dann im Frühjahr nächstes Jahr kommt dann ein zweites Volumen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, als Fan schon dreist, weil ich möchte gerne eine komplette Sammlung haben in einem Buch. Weil wenn ich mir jetzt 2 getrennte kaufe, wer garantiert mir denn, dass die Wahrscheinlichkeit ist doch recht hoch, dass es danach irgendwann eine Komplettausgabe gibt. Mhm. Das finde ich, also ist Abzockerei, wie ich sie sonst nur von Marvel kenne, die ja immer gerne Sachen erst im Paperback auflegen, dann im Hardcover, dann gibt's das Ganze nochmal in noch einem anderen Format. Und das Schöne ist, dass keine Neuausgabe benutzt werden kann, um sie zu ergänzen mit den Altausgaben. Das ist ein Problem, das haben wir seit Jahren. Da macht das Sammeln einfach keinen Spaß. Finde ich. Also, ja. Das geht auch um die Übergänge. Wenn dann zum Beispiel Marvel hat es ja im Laufe der Jahre immer wieder drauf gehabt, dann kaufst du eine Collection und wenn die nicht mehr lieferbar ist und die tatsächlich medialweise doch noch mal neu aufgelegt wird, auch das ist ein Problem, dass Marvel nicht alles neu auflegt, wie Image Comics oder DC oder Dark Horse mache, die ja Titel teilweise schon seit 20, 30 Jahren in Print halten, hält Marvel offensichtlich nicht für nötig. Und wenn dann Sachen neu aufgelegt werden, dann plötzlich in einem anderen Format. Und wenn du dann zum Beispiel deine Lücke in der Sammlung mit der Neuauflage ergänzen willst, musst du feststellen, dass die Übergänge zur Altauflage nicht stimmen. Das heißt, dann haben sie mal das eine Heft, was zu Beginn deiner Collection war, in den Schluss einer anderen Collection geschoben. Und dann kannst du dir aussuchen, hast du jetzt dann ein Band, wo Sachen doppelt sind, oder hast du ein Band, wo dir Sachen fehlen? Mhm. Das finde ich einfach ärgerlich. Mhm.
Ja. Können wir schon zu Marvel kommen oder hast du noch was von DC?
Naja, mit großer Belustigung habe ich halt die Meldung zur Kenntnis genommen, dass Marvel tatsächlich symbolisch die 1000. Ausgabe von Marvel Mystery Comics feiert. Ja. Also eigentlich Marvel Comics. Hintergrund ist der, Marvel feiert offiziell seinen 80. Geburtstag, obwohl es den Verlag unter dem Namen ja eigentlich erst seit 1961 gibt. In den 18 Jahren 25. Geburtstag feiert. Also das sind diese typischen Rechenbeispiele, genauso wie Marvel. Dann manche
die Feste feiern, wie sie fallen, sagt man, ja, glaube ich.
Auf die Art und Weise kann man dann auch doppelt so oft zum Beispiel Jubiläumsausgaben feiern, indem man jeder Marvel-Serie einmal nach der Neunummerierung ein Jubiläumsheft spendiert und dann, wenn sie beim Zusammenrechnen merken, jetzt kämen wir wieder auf eine runde Summe, dann springt die Nummerierung mal wieder für ein oder zwei Hefte auf die sogenannte Legacy-Nummerierung um. Also das Sammeln dieser Heftserien ist wirklich grauenhaft. Also jetzt hier Suchlisten bearbeiten und ähnliches, ich weiß nicht, aber Marvel macht das jetzt, ich glaube, im 8. oder 9. Jahr in Folge. Da ist man Kummer als Sammler gewohnt. Und auf jeden Fall haben sie angekündigt, sie feiern die symbolische 1000. Ausgabe von Marvel Comics, weil sie haben durchgerechnet, wäre der Titel ab 1939 durchlaufend erschienen, so wie bei der Konkurrenz hier Action Comics und Detective Comics, die ja tatsächlich durchgehend liefen, also echte 1000er Ausgaben feiern konnten. Und Marvel hat dann halt einfach mal schnell, 908 Hefte oder so dazu addiert. Die sind ja nie erschienen. Die Serie, die Original-Marvel-Serie, ist ab dem 2. Heft umgetauft worden in Marvel Mystery Comics und lief dann, ich glaube, bis Heft 92 im Jahr 1949. Da ist die Reihe eingestellt worden. Seitdem ist kein Heft mit diesem Titel mehr erschienen.
Und jetzt feiern sie die 1000. Ausgabe.
Genau.
Wahrscheinlich ist ja wirklich sehr gut, muss ich sagen.
Wenn die enormen Verkaufszahlen gesehen haben und die Gewinne, die Warner Brothers und DC mit Action 1000 und Detective 1000 eingefahren haben. Und der Witz ist, ich habe mich heute mal mit den Bestellunterlagen für Marvel Comics 1000 beschäftigt. Und das Faszinierende ist, es gibt also Detective und Action 1000 gab es im Schnitt mit etwa 10 bis 11 Covern und zwar für jedes Jahrzehnt einen Variant im typischen Stil gehalten. Und das war's. Oh, dann vielleicht noch Midnight-Release-Varianten zusätzlich, aber das war's. So, Marvel Comics 1000 beglückt uns, also bisher angekündigt sind, ich glaube, 22, 23 verschiedene Cover. Und nicht nur...
Vielleicht kriegen sie ja die 1000 mit Variants voll einfach.
Ja, das könnte sein. Nee, aber der Witz ist zum Teil auch mit Jahrzehnte-Varianten wie bei DC. Und das Faszinierende ist, und dann noch so viele Varianten und dann 1 zu 500 Varianten und 1 zu 200 Varianten, also was kleinere Comicläden ja nicht stemmen können. Du kannst dir nicht 500 mal dieses Comic bestellen, wenn du dafür vielleicht nur zwei Dutzend Kunden hast oder so. Was machst du mit dem Rest? Nur um dann die Möglichkeit zu haben, einen dieser Varianten bestellen zu können. Also die Hälfte der Varianten ist frei bestellbar, nedierweise, und der größte Gag ist, auf einem der Varianten, der nicht einem Jahrzehnt gewidmet ist, einem sogenannten Collagencover, tauchen zwei DC-Figuren auf. Und das hat offensichtlich bei Marvel bisher niemand gemerkt. Also, ich meine, noch haben sie Zeit, die Druckvorlagen entsprechend zu ändern. Auf der Klatsch- und Tratsch-Seite Bleeding Cool gab es das wieder mal enthüllenderweise zu sehen. Und zwar, das ist eine Collage aus Ausschnitten, aus Schnipseln aus 80 Jahren Marvel Comics zu sehen. Also eine klassische Abbildung von Spider-Man, eine klassische Abbildung von Thor, alles schön zusammengeklebt, halt wie man sich eine Collage vorstellt. So, und in einer Ecke, ich glaube rechts oben, sind zwei küssende junge Männer zu sehen. Mhm. Also sich küssende, so. Und offensichtlich sollte sich das eigentlich wohl um, oh Gott, wie hießen sie? Nicht Thor, verdammt nochmal. Ach, jetzt fällt mir der Titel ein. Jedenfalls eigentlich waren zwei Marvel-Figuren gemeint und stattdessen ist das aber eine Abbildung aus Earth 2 Nummer 1 oder Nummer 2. Das ist eine von diesen DC-52-Serien, in der spielt auf einer Parallelwelt und auf der ist Green Lantern Alan Scott halt homosexuell und macht seinem Boyfriend halt einen Heiratsantrag. Und genau diese Szene, wenn die beiden sich küssen, die findet sich auf diesem Marvel-Cover. Finde ich schon ungewöhnlich. Also sollte Marvel die Druckvorlagen nicht doch noch ändern, was weiß ich, könnte das Heft durchaus einen kuriosen Sammlerwert erhalten. Könnte ich mir vorstellen.
Okay. Interessant. Also was? Also,
ich kann dir die Abbildung nachher mal zeigen.
Hm. Wie erklärst du dir das? Ist das so ein Marketing-Stunt?
Naja, oder? Die Figuren, nein. Also die einzige Erklärung, die ich habe, ist entweder wieder mal so eine typische Marvel-PR-Nummer, um irgendwie in die Medien zu kommen. Haha.
So wie hier jetzt zum Beispiel gerade.
Zum Beispiel. Oder aber der Knabe, ich habe das noch nicht recherchieren können, der für dieses Cover verantwortlich ist, war einfach unaufmerksam und
hat aus Versehen ein DC-Cover draufgeknallt. Ja,
die Posen der beiden Figuren, der Marvel-Figuren und der DC-Figuren, ist tatsächlich ähnlich. Naja, ich meine, wo sind da schon die Unterschiede? Ob sich da nun zwei Marvel-Männer oder zwei DC-Männer küssen? Aber auf jeden Fall.
Hauptsache Männer küssen sich.
Genau. Nee, weil in dem Earth-2-Comic damals fand ich, war eins der Highlights, dass endlich mal eine Hauptfigur, in dem Fall eine der Green Lanterns, als offen schwul lebender Mann gezeigt wird. Ich meine, sowas gab's seit den 90er Jahren in den DC-Titeln, aber dann beschränkte sich das meist auf Nebencharaktere. Mhm. Eigentlich nie eine Figur, die mal eine eigene Heftserie getragen hat oder die im Mittelpunkt einer Heftserie stand. Und deswegen, also Apollo Midnighter wären da vielleicht noch die Ausnahme hier aus dem DC Wildstorm-Universe. Die haben ja so ja geheiratet lange bevor hier in den, oh Gott, welcher X-Men-Titel war das? Wo Northstar und wer war das noch? Die haben dann geheiratet und da hat Marvel die PR-Trommel in den USA so gut gerührt, dass überall, das hat mich schon geärgert, überall anstand das erste Mal, dass zwei homosexuelle Superhelden einander heiraten oder so. Und da irgendwie gesagt, die recherchieren alle nicht sauber genug. Die gab es in DC-Titeln schon 8 Jahre oder 6 Jahre vorher. Nur da hat niemand für nötig gehalten, das groß drüber zu berichten.
Naja, wahrscheinlich wird einfach jedes Mal groß drüber berichtet, weil man muss ja immer was berichten.
Ja, weil Marvel, aber DC macht das inzwischen leider auch, die geben gerne ihre PR-Infos inzwischen nicht mehr an die Fanboy-Presse im Internet, also hier Newsarama, Comic Book Resources, The Beat und wie die Seiten alle heißen, sondern gehen damit dann an amerikanische Tageszeitungen. Das wäre also ungefähr so, wie wenn Panini Comics hier anfangen würde, seine dramatischen Inhalte in ihren Superhelden-Comics einen Tag vor Erscheinen über die Bild-Zeitung auf der Titelseite veröffentlichen zu lassen. Also so muss man sich das in den USA vorstellen. Weil
das wäre doch mal schön.
Naja, da schließt sich dann der Bogen wieder zurück zu Tom Kings Batman, weil die Batman Nummer 50 mit der Hochzeit, der Inhalt oder wie der Heft ausgehen würde, wurde einen Tag vorab in irgendeiner New Yorker Tageszeitung verraten. Und das haben die sich nicht etwa aus den Fingern gesogen oder selbst ermittelt, sondern irgendjemand von DC gab denen ein Interview. Das hat die Händler so erbost aufgebracht, dass DC dann nachträglich den Händlern in Amerika angeboten hat, ihr könnt eure unverkauften Exemplare der Nummer 50 zurückschicken an den Vertrieb, was sonst so nicht üblich ist. Aber weil viele Händler waren der Meinung, dass ihnen damit das Geschäft kaputt gemacht wurde, weil viele Fans waren ja regelrecht angekotzt darüber, dass sie das Heft auf was sie wochenlang gewartet haben, dass ihnen das einen Tag vorher über eine Tageszeitung verraten wird. Und Marvel macht es aber schon seit Jahren genauso. Und zwar nicht immer nur seriöse Blätter, sondern das dürfen auch gerne mal so krawallige Zeitungen sein, was weiß ich, News of the Worlds und World und wie die Teile alle heißen.
Okay, Marvel Comics 1000 ist ja wirklich genial. Das, ich glaube, wir nennen einfach diese Folge hier jetzt auch Yay Comics Folge 1000.
Ja, symbolisch.
Und dann geht's ab hier auf jeden Fall.
Ja, der Witz ist, und inhaltlich klingt das Heft wirklich interessant. 80 Seiten Umfang und jede Seite wird von einem anderen Autoren- und Zeichnerteam betreut. Und jede Seite erzählt wohl eine Geschichte, die, so habe ich es jedenfalls verstanden, eine fortlaufende Geschichte, die über 80 Jahre spielen soll. Also auf jeden Fall aber dieses mit dieses Konzept, dass jede einzelne Comicseite von einem anderen Autoren- und Zeichnerteam betreut wird, da fiel mir sofort ein, 1987, glaube ich, erschienen so ein Benefiz-Comic, um den Hungernden in Afrika zu helfen, Heroes for Hope. Von DC Comics damals hatte 36 Seiten und jede Seite war von einem anderen Autoren-Zeichner-Team. Das war allerdings eine Fortsetzungsgeschichte, die an einem Tag spielt. Das ist der einzige Unterschied. Aber so richtig neu ist diese inhaltliche Idee, die die für Marvel Comics 1000 haben. Also nicht.
Nee, aber schöne Sache. Gefällt mir gut eigentlich.
Ja, nee, klingt inhaltlich interessant. Ich werde mir dieses Heft auch auf jeden Fall zulegen. Ich muss nur überlegen, welcher Variant denn da für mich am ehesten in Frage kommt. Ich werde wahrscheinlich dann auch zu dem Collagen, vorausgesetzt die beiden DC-Figuren sind tatsächlich auf dem Cover drauf, dann würde ich mir wahrscheinlich das Collagen-Cover gönnen. Ansonsten sieht das Hauptcover von Alex Ross gestaltet sehr hübsch aus. Da finde ich besonders geil, dass sie als Logo benutzt haben, jetzt wird es sehr nerdig, ein Marvel-Comic-Logo, was Marvel UK in den 70er Jahren zum Start seiner Marvel-Reihen dort benutzt hat. Mhm. Komplizierte Geschichte oder auch nicht so, wenn man sich ein bisschen mal mit beschäftigt mit der Geschichte, wie Marvel oder auch DC Comics in England veröffentlicht wurden. Die Serien liefen dort zum Teil als Anthology-Titel mit ganz anderen Seriennamen und so weiter. Dieses Marvel-Logo, was die hier für Marvel Comics 1000 benutzen, sieht tatsächlich aus wie ein altes Marvel UK-Logo aus den 70ern. Aha. Wieder wahnsinnig wichtige Informationen.
Du, dafür sind wir doch hier, um die Nerd-Infos zu ergründen.
Ja, aber
muss jetzt aber alles nicht übertreiben, ne, meinst du?
Ja, genau. Ab und zu auch mal ein richtiges Buch lesen, ohne Sprechblase oder.
Und mal mit Mutti reden und so.
Ja, genau, und soziale Kontakte pflegen. Genau. Also live, nicht so.
Podcasts gehören ja, genau. Nicht dazu.
Nee, ansonsten hatte ich sehr viel Spaß, letzte oder vorletzte Woche wurde ausgeliefert der vierte Amazing Spider-Man Omnibus. Das sind ja jedes Mal diese 800.
Diese dicken Schinken.
Genau. Nee, aber diesen Spider-Man Omnibus, das ist jetzt schon der vierte Band. Man holt sich natürlich Muskelkater beim Lesen, weil die so Schwarten so schwer sind. Aber die Spider-Man Omnibusse sind klasse, weil nicht nur die Comics selbst nachgedruckt werden, sondern auch die jeweiligen Leserbriefseiten, die mit drin waren. Mhm. Und sofern auf der Briefseite veröffentlicht, die sogenannte Marvel-Checklist. Das heißt, wenn man die Omnibusse, ich weiß ja nicht, was ist der Plural von Omnibus?
Omnibusi. Die Omnibusse halt.
Okay.
Das ist jetzt einfach beschlossen.
Okay, auf jeden Fall, dann kann man, also bei den Spider-Man-Büchern funktioniert das ganz wunderbar. Cover ist abgebildet, die komplette Geschichte ist abgebildet und dann die Leserbriefseiten mit der Checklist. Und dann kannst du sehen, wie im Laufe der Jahre das Marvel-Universum praktisch immer größer wurde. In 60er Jahren mit nur 8 Titeln im Monat und dann die Explosion in den 70ern mit immer mehr Titeln. Das heißt also, in diesen Amazing Spider-Man-Omnibussen kriegt man halt nicht nur Spideys Anfangsjahre schön im Überblick, sondern erfährt so ein bisschen nebenbei, weil manchmal sind auch kleine Anzeigenmotive drin. Also damals haben die ganz auf skurrile Art und Weise teilweise ihre anderen Marvel-Serien beworben. Und das bekommt man da so alles mit. Auf jeden Fall und der aktuelle Spider-Man-Omnibus, der druckt Amazing Spidey Nummer 105 bis 142 nach. Mhm. Das heißt, die letzten Hefte, die noch von John Romita Senior gestaltet sind, liebe ich das Artwork, dann einige Hefte von Jill Kane und der Band klingt aus mit Geschichten, die dann von, jetzt wird's peinlich, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Auf jeden Fall von einem anderen Zeichner, der dann Spidey etwa bis zur 200 gezeichnet hat. Und
welcher Zeitraum war das nochmal, hast du gerade schon gesagt?
Etwa der Zeitraum 1973 ist da drin, 73 bis 75, 76. Das Lustige ist, im hinteren Teil sind einige Hefte drin, da sieht man Peter Parker dann, wie er einen ganz bestimmten schwarzen jetzt wird's wieder nerdig, er trägt einen ganz speziellen schwarzen Pulli mit so einem ganz merkwürdigen Muster. Genau diesen Pulli trägt er auch in dem Marvel DC Crossover Superman vs. Amazing Spider-Man. Mhm. Immer wenn Peter Parker zu sehen ist, er als Peter Parker zu sehen ist, trägt er genau diesen Pullover. Deswegen auch da, selbst wenn man, ihr könnt jetzt nach den Release-Dates von dem Tabloid damals Amazing Spider-Man vs. Superman gucken und welche Spider-Man und welche Superman-Heft sind parallel dazu erschienen. Aber allein schon die Optik, dass die daran gedacht haben, ihm in dem Superman vs. Spider-Man, dem Peter Parker, dasselbe Outfit zu verpassen, wie er zur selben Zeit in seiner eigenen Heftserie hatte.
Ja.
Ist lustig. Ich meine, bei Clark Kent, Superman fällt nicht so weiter ins Gewicht, weil der ist zu der Zeit meist relativ langweilig immer im blauen Sakko und Anzug herumgelaufen. Also da ist kein Unterschied feststellbar. Aber Pete Parker, der ist halt damals schon ein bisschen modebewusster herumgelaufen. Ist lustig. Nee, und der Omnibus, das hat mir wirklich einen heiden Spaß gemacht. Also bei dem Umfang bin ich annähernd dazu gekommen, die Hefte, die drinnen nachgedruckt sind, zu lesen. Aber ich konnte einige Sachen zumindest anlesen. Und das Erste bei diesen Omnibussen, ich lese zuerst meist die Leserbriefseiten. Mhm. Die beschäftigen sich ja dann immer, so was gibt es ja heute in den Comics ja nicht mehr, aber die beschäftigen sich dann immer mit einem Heft, was drei Monate vorher erschienen ist. Also und besonders dramatisch fallen da natürlich die Leserbriefe aus zu Spider-Man 122, 23, glaube ich, war. Also wenn Gwen Stacy vom Green Goblin ermordet wird. Mhm. Weil damit hat keiner gerechnet. Die Spider-Man-Serie lief gerade im 10. Jahr und wurde immer populärer. Und das muss wie ein Schock damals für die Fans gewesen sein. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ja damals die deutschen Ausgaben mir gelesen aus dem Williams Verlag, Die Spinne. Und kannte die US-Hefte nicht, und kannte deren Inhalt halt auch nicht. Und als ich an den Kiosk laufe und lese das Heft auf Deutsch, die Nacht, in der Gwen Stacy starb, das war wie ein Schock. Ich dachte zu mir, verdammt nochmal, hoffentlich passiert Superman nicht so was mit Lois Lane.
Aber hier, wegen Omnibus lesen ist ja auch immer so eine Sache irgendwie. Also ich
habe Muskelkater dabei, weil die Dinger so schwer sind.
Ja, es ist auch irgendwie einfach nicht so wirklich, die sind nicht so wirklich zum Lesen gemacht. Die sind eher so zum ins Regal stellen eigentlich.
Ne? Ja, mich ärgert so ein bisschen, DC hat ja seine Archive-Reihen leider eingestellt. Die liefen ja ab 1988, da sind, ich glaube, insgesamt über 250, 300 Bände erschienen in den also immer separat nummeriert für die einzelnen Figuren. Und als Superman-Komplett-Sammler, der ich ja nun mal bin, sieht so aus, ich glaube, die sogenannte Golden Age Superman Omnibus-Reihe, da habe ich mir schweren Herzens die ersten drei Bände gekauft, obwohl das gesamte Material, was da drin war, ich schon verteilt hatte auf drei verschiedene Archive-Reihen. Mhm. Superman in Action Comics, Superman und Superman in World's Finest. Mhm. So. Aber ab dem vierten Omnibus, der vierte Omnibus enthält dann zu 90% Material, was in den Archives nicht mehr zum Abdruck kam. Und der fünfte Omnibus enthält nur Material, was seit Jahrzehnten nicht mehr nachgedruckt wurde. Also Omnibus 4 und 5 sind daher für Superman-Sammler ein absolutes Must-Have. Und ich freue mich schon auf den Sommer. Da erscheint dann Volumen 6 und ich gebe zu, es ist nervig, weil die Bücher so groß und vor allen Dingen so schwer sind.
Ja, und man kann halt nicht so richtig gut drin lesen, weil man, also gerade wenn man dann so ein bisschen weiter so in die Mitte kommt, dann hat man halt diese fetten Papierberge vor sich und es ist irgendwie alles nicht so richtig optimal.
Ja, das kommt immer drauf an, wie gut der Buchbinder gearbeitet hat und wie geschickt die in der Vorproduktion waren bei der Seitenmontage. Mhm. Wird ja heutzutage alle elektronisch gemacht. Ich bin ja gelernter Drucker, ich habe das noch in der Ausbildung anders kennengelernt mit Druckfilmen und Dunkelkammer und Druckplatten kopieren und Pipapo, das ganze drumherum. Heutzutage sind die Abläufe ja komplett andere. Und ich habe selber auch schon Omnibus gehabt, da habe ich mich die Platz hier geärgert, weil wenn ich je weiter ich nach in die Mitte oder in den hinteren Teil des Buches kam, desto schwieriger wurde das, Panels anzusehen oder die Sprechblasen zu lesen, die
in der Mitte liegen,
praktisch so in den Bund verschwinden. So, da haben die einfach nicht sorgfältig genug gearbeitet oder vorausgeschaut. Andererseits muss ich sagen, die meisten Omnibusse, die ich zu Hause habe, sind glücklicherweise tatsächlich so gestaltet, dass sie gut lesbar sind. Ich habe mit den Bänden eigentlich immer nur das Problem, dann stehe ich vorm Regal und denke, ach, jetzt hast du Lust mal wieder auf eine schöne alte Supi-Geschichte oder einen alten Spidey oder so. Und wenn ich dann sehe, ach, dieses Monsterbuch aus dem Regal wuchten, ins Wohnzimmer mitnehmen und dann wie legst du dich jetzt, wie setzt du dich jetzt und hältst das Buch so, dass du dir keinen Krampf im Arm holst, so was ist mir tatsächlich anfangs manchmal passiert. Dann habe ich trotzdem weitergelesen und dachte, ach scheiß drauf, wenn es weh tut, liest weiter so, und dann habe ich am nächsten Tag echt Muskelkater.
Da braucht man so wie in der Kirche so ein Ding, wo so das fette Buch drauf liegt. Ja,
genau.
So,
und dann, ich weiß jetzt nicht,
die. Am besten noch so ein Assistenten, wie heißt das in der Kirche, so einen, der dann umblättert. Ja, und
man bräuchte, wäre so ein kleines Mini-Pult, so wie an Universitäten, wo die Dozenten dran lehren, und am besten dann vielleicht noch eine Kerze daneben und
ein Chor.
Ja, genau. Und dann organisierst du dir noch jemanden, der sich mit in den Raum stellt mit einer Mönchskutte und dich ansingt, während du deinen Lieblingscomic liest.
Haben wir noch was Comic-mäßiges?
Naja, ich finde das witzig, leider wieder eine Marvel-DC-Sache, aber ich finde das witzig, das ist allerdings nicht nur mir aufgefallen, dass Marvel jetzt ankündigt für den Sommer, dass sie vielen ihrer Serien Schurken Cover verpassen wollen. Mhm. Porträts oder irgendwie mit Schurken. Der Witz ist, das passiert zeitgleich, wo DC, oh Gott, wie nannte sich das, Villain of the Year als Konzept hat. Das heißt, da erscheinen alle Serien, die daran beteiligt sind, auch mit einem Variant. Die sind ja frei bestellbar. Die Marvel-Varianten sind ja meistens nicht frei bestellbar, aber DC-Varianten kannst du halt als Händler in jeder beliebigen Menge nachbestellen. Die gibt's aber immer nur bei der Erstbestellung. Mhm. Das ist dann also Print on Demand. Auf jeden Fall. Und da läuft jetzt mehrere Monate lang Year of the Villains. Das ist eine Storyline, die zieht sich durch verschiedene DC-Serien. Und die Varianten zeigen dann immer Porträts der Schurken. Ja. So. Und deswegen finde ich das schon bemerkenswert, dass Marvel just zur selben Zeit, ohne dass diese Cover dann inhaltlichen Bezug haben zu den Heften, ebenfalls Schurken-Varianten anbieten werden. Mhm. Aber das soll uns nicht weiter stören, weil DC kopiert dafür von Marvel aktuell das Konzept der Facsimile Edition. Das heißt, Marvel publiziert seit einiger Zeit, und die kaufe ich mir fast alle, weil die sind wirklich geil, kosten $4 bis $5. Marvel-Hefte sind halt etwas teurer als die der Konkurrenz. Aber ein komplettes Reprint inklusive aller Werbeanzeigen von damals, Checklist, Liederrückseiten und so weiter, von Schlüsselheften von Marvel aus, bisher aus den, vor allen Dingen aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Also zum Beispiel hier ein Silver Surfer, sein Kampf gegen Spider-Man und so eine Sachen. Oder X-Men-Hefte, und DC ist jetzt so frei und denkt sich, naja, dann machen wir das jetzt auch mal. Ab August, September fangen sie an mit Facsimile Edition. Die ersten beiden werden sein House of Mystery Nummer 92. Einer von DCs ganz geilen Horrortiteln. Und die Nummer 92 ist bemerkenswert, weil da ist der Erstauftritt vom Swamp Thing drin. Da allerdings noch nicht von Alan Moore geschrieben. Das kam dann erst ein paar Jahre später. Okay. Und der zweite Heft wird sein Gott, Batman Nummer 232. Auch von Beginn der 70er Jahre, Erstauftritt Ra's al Ghul. Da nehmen sie als Aufhänger dass Ra's al Ghul halt auch eine neue der Star wird einer neuen Miniserie, die von Neil Adams gezeichnet wird und auch geschrieben, gruseligerweise.
Den gab es echt schon Ende der 70er?
Ja, ja.
Ich dachte, Anfang der 70er. Anfang der 70er.
Ungefähr muss das gewesen sein.
Ich dachte, das wäre so ein Charakter, der in den 90ern oder so erfunden wurde.
Und der Ehapa Verlag hat damals hier in Deutschland innerhalb seiner Superman- und Batman-Hefte von dieser Ra's al Ghul Saga, so wird sie von Fans immer bezeichnet, aber viele Hefte weggelassen. Mhm. Das heißt, in den 70er Jahren haben deutsche Leser nur Bruchstücke davon zu lesen bekommen. Und dann haben sie, oh Gott, das muss Anfang der 80er Jahre gewesen sein, in einem Batman-Superband den Großteil der Geschichte erstmals veröffentlicht, aber auch das war noch nicht komplett. Und in den USA gibt es von DC schon seit vielen, vielen Jahren in unterschiedlichsten Formaten, Sammelbände, Hardcover, Softcover, wo diese Hefte drin sind. Aber jetzt nehmen sie das erste Heft halt als Facsimile Edition. So, und dass sie den Erstauftritt vom Swamp Thing nachdrucken als Facsimile Edition, da vermute ich mal, wird der Hintergrund sein, dass auf dem oh Gott, wie nennt sich das? DC Universe, das ist dieser Streaming-Service, den es nur in den USA gibt, startet eine Swamp Thing-Serie. Mhm. Also da laufen auch schon erfolgreich die, zum Beispiel die Titans und auch die Doom Patrol, hier mit Timothy Dalton und Brandon Fraser und wer da alles mitspielt, mhm, und bekommen ganz ausgezeichnete Kritiken. Aber
da Brandon Fraser, da musst du dir jetzt ein Abo klicken, oder? Kommt Mike doch noch zum Streaming?
Nee.
Nicht mal für Brandon Fraser.
Außerdem ist Brandon Fraser ja, gibt nur in Rückblenden zu sehen, weil der spielt ausgerechnet Robotman. Und Robotman, die Figur ist die ganze Zeit maskiert und den Fraser, den kriegst du nur zu sehen, wenn du da ganz versessen drauf bist. Ich glaube wohl in Rückblenden und in der Pilotfolge und so und dann Stimme aus dem Off, so in die Richtung funktioniert das. Die Doom Patrol hat dann, wie auch in den Comics, ein Spin-Off, das heißt, die startet offensichtlich wie ein Spin-Off aus den Titans, wie damals in den Comics in den 60er Jahren. Da gab es dann auch so Crossover zwischen den damals noch Teen Titans und der Doom Patrol. Mhm. Mhm. Dass da Figuren auch von einer Serie in die andere wechselten und so weiter und so fort. Ja. Nee. Und diese Streaming-Serie, all diese Streaming-Dienst-Serien, also von DC Universe, sind offensichtlich außerhalb der USA, wie ja so üblich ist, an Netflix lizenziert worden.
Aber ist noch nicht aufgeschlagen, oder?
Also die Tides, glaube ich, die müssten schon laufen.
Ja, wahrscheinlich schlägt mir Netflix auch sowas gar nicht mehr vor, weil ich nie Superheldenkram gucke eigentlich. Aber ich würde es ja nochmal probieren. Es wird ja immer gesagt.
Ist ja auch eine gewisse Übersättigung da. Also bei mir
leichte, ja.
Ich ertrage es nicht mehr, wenn hier alle vier bis sechs Wochen irgendeine Marvel-Verfilmung im Kino startet und okay, und DC treibt dasselbe Spielchen im Fernsehen. In den USA auf dem CW-Network laufen, glaube ich, derzeit 7 oder 8 Fernsehserien. Die, ich habe in alle mal reingeguckt. Die sind doch alle gut gemacht, nur mir ist das einfach zu viel. Ich möchte mich ab und zu neben den Comics auch mal mit anderen Dingen beschäftigen können. Das schließt auch Kino und Fernsehen ein. Zum Beispiel, wenn ich ins Kino gehe, möchte ich auch mal was sehen, ohne dass der Inhalt daraus besteht, dass in Spandex gekleidete Leute sich gegenseitig verprügeln.
Tja.
Ja, also deswegen also habe ich mit diesen Streaming-Dienst-Sachen nicht so viel am Hut. Sauer bin ich ja nach wie vor, das weißt du ja, darüber, dass die ganzen Star Trek-Sachen hier in Deutschland nicht im Fernsehen gezeigt werden, obwohl es da zum Teil schon Verträge gab.
Ist immer noch nicht gelaufen, die erste Staffel?
Discovery sollte eine Woche nach US-Ausstrahlung auf Deutsch auf Sendern der ProSieben Sat1-Gruppe laufen. Da gab es wohl auch Verträge etc. etc. Und dann fiel den umsatzbewussten Herrschaften bei Paramount ein, wir können ja noch mehr Knatter machen, wenn wir die Sachen vorher erstmal an Netflix geben. Naja, und ich prophezeie, wenn dann hier in Deutschland die Fernsehanstalten, wer auch immer das sein mag, die Star Trek-Serien dann endlich auch mal zeigen dürfen, dann werden die sich wundern über die enorm niedrigen Einschaltquoten, weil die Hardcore-Star-Trek-Fans die haben das natürlich alle schon längst gesehen oder so wie ich das mache, ich gucke mir das nicht auf Netflix an, ich warte, bis die Blu-ray-Box draußen
ist. Ja, halt nicht nur die Hardcore-Star Trek-Fans, sondern halt alle, die irgendwie Streaming-Services benutzen und sich ein bisschen auch nur für Star Trek interessieren.
Ja, und doppelt ärgerlich ist, dass das bei Netflix-Serien wirklich gefühlt eine halbe Ewigkeit dauert, bis die dann gnädigerweise auch mal als DVD oder Blu-ray veröffentlicht werden. Ich kann mich erinnern, damals in Daredevil, die Fernsehserie, ich hätte sie mir wirklich gerne angesehen, aber ich bin altmodisch, ich möchte die Sachen gerne ins Regal stellen, wie so ein gutes Buch. Wenn mir danach ist, möchte ich, also ich mag das nicht. Wer garantiert mir, wenn ich so einen Streamingdienst abonniere, dass da nicht von einem Tag auf den anderen entschieden wird, ach, von dem Anbieter oder von der Firma die Filme, die nehmen wir jetzt mal aus dem Programm. Genau, das droht ja Netflix jetzt, indem sie sämtliche Disney, Star Wars, Marvel-Produktionen loswerden. Deswegen sind die ja so bereitwillig jetzt dabei, die ganzen DC-Sachen zu holen, weil sie die ganzen Disney, Marvel, Lucasfilm-Sachen halt verlieren. Und das wird noch schlimmer werden, wenn Disney Plus im Herbst erstmal startet, mit Disney mit seinem eigenen Streaming-Dienst, wo dann nur Disney-Produktionen, Lucasfilm.
Ja, aber Disney wird doch bestimmt auch fleißig weiterhin Hardware verkaufen, oder?
20th Century Fox Sachen laufen. Wie meinst du das jetzt Hardware?
Naja, Discs halt, Plastikscheiben.
Schönes Beispiel, ich mag bestimmte Disney-Zeichentrickfilme. Beileibe nicht alle, aber einige wirklich Klassiker hier. Schneewittchen zum Beispiel von 1937 ist der Klassiker, Fantasia, Ariel, die Meerjungfrau, so eine Sachen. So, aber Disney vermarktet seine Blu-rays und DVDs offensichtlich wirklich hauptsächlich an Familien und Kinder. Du findest darauf kaum, da bin ich halt so ein Fan von, gut gemachte, ausführliche Making-ofs, Dokumentationen über die Entstehung, Dreharbeiten etc. etc. Ich weiß nicht, darum gruselt mir ja schon davor, in welcher Form da die sich ja die 20th Century Fox Studios fast komplett einverleibt haben, in welcher Form künftig Sandfox-Film-Klassiker oder von mir aus auch aktuelle Filme künftig auf Blu-ray veröffentlicht werden. Also fängt ja schon mal damit an, dass Disney, also was die aktuellen Filme betrifft, die Slots für Filmstarts der 20th Century Fox Filme reduziert hat auf 6. Die anderen Slots, die Fox hatte, werden alle von Disney-Filmen oder Disney-Produktionen übernommen. Mhm. Dann haben sie gleich einen Tag nach der Übernahme der Sandfox Studios über 3000 Mitarbeiter an die frische Luft gesetzt. Mhm. Und jetzt kürzlich folgte die zweite Entlassungswelle. Nochmal, ich glaube, 1500 Leute. Und diesmal nicht nur Leute aus der Fox, sondern zum Teil auch aus den Disney-Studios. Da weiß ich doch, woher der Wind weht. Also Disney ist knallhart auf absolute Profitmaximierung ausgelegt. Die interessieren sich in Gelinde einen Scheiß, was zum Beispiel Star Wars-Fans über den grauenhaften Star Wars Episode 8 denken oder weiß ich nicht, ob es.
Naja, es gibt
die sich wünschen würden, wenn die Blu-rays oder die DVDs ein bisschen opulenter ausgestattet wären.
Ja, naja, oder sie konzentrieren sich jetzt halt auch so ein bisschen auf neue Zielgruppen, ne? Also. Also ich glaube schon, dass die neuen Star Wars Filme sehr, sehr erfolgreich sind, ne? Und sehr beliebt auch bei vielen. Aber es sind halt vielleicht nicht mehr unbedingt.
Ich kenne niemanden. Ich kenne in meinem Umfeld, ich bin Star Wars Fan der ersten Stunde. Also 1978 war ich bin alt genug, um tatsächlich die Originalfilme noch im Uraufführungskino hier in Berlin damals im Royal Palast gesehen zu haben.
20, 30 Mal so, ne?
Ich glaube 47, 48 Mal Empire Strikes Back Comic Go 50 Mal inzwischen. Also
ja, also
aber die kommen ja auch nicht mehr im Kino. Also ja. Von daher, aber damals gab es ja alle paar Jahre auch Wiederaufführungen, das war das Schöne. Ich weiß nicht. So, und die neuen Filme, also tut mir leid, der achte ist definitiv ein Beweis dafür, dass die, als die den siebten gedreht hatten, wirklich noch keine Ahnung hatten, wie sie die Story fortführen wollen. Weil in 8 passieren Sachen mit Figuren, wo du denkst, Moment doch mal, wieso führen die in 7 eine Episode, eine Figur ein und lassen sie in 8 dann einfach belangen?
Da bin ich auch bei dir. Ich finde das.
Diese vollkommen daneben geratene Darstellung von Luke Skywalker. Ich kenne nicht einen Star Wars Fan in meinem Umfeld, der Meinung ist, dass das eine gute Darstellung war. Also ich kann verstehen, dass Mark Hamill vollkommen angepisst war darüber. Episode 7, 8 und auch 9, der uns noch im Dezember drohte, das ist für mich nicht Kanon. Die Filme kann sich der Disney-Konzern sonst wohin schieben. Die wären für mich eigentlich ein Grund, hier einen Celluloid-Schutzverein zu gründen, wenn sie denn auf Celluloid gedreht werden würden.
Also. Die Tage sind vorbei. Ja, Disney, was meinst du denn eigentlich so, was machen die denn mit Marvel jetzt eigentlich? Also wollen die noch weiter Comics überhaupt machen oder ist es nur noch so Legacy?
Da gab es vor vielen, vielen Monaten, weiß nicht, glaube, muss letzten Herbst, Winter gewesen sein, auch vermehrt Gerüchte, so wie die Gerüchte über Tom King. Da gab es Gerüchte von wegen, dass das Marvel krampfhaft bemüht ist, seinen Marktanteil hochzuhalten. Und der ist ja nur deswegen so aufgeblasen, weil er künstlich aufgebläht wird, indem die grundsätzlich fast ein Drittel, glaube ich, mehr Titel publizieren als der nächst kleinere Verlag, das wäre DC Comics. Das geht ihnen nur darum, immer vierteljährlich sagen, sie können vom Disney-Konzern, seht, Leute, wir haben immer noch den größten Marktanteil und die höchsten Auflagen. Der Witz ist nur, diese ganzen Statistiken, die besagen eigentlich ja nur, dass es Händler oder diese Internetversandhäuser wie Mile High Comics und wie sie alle heißen, tonnenweise Marvel-Comics bestellt haben, um bestimmte Varianten zu bekommen, die sie dann gewinnbringend auf eBay weiter verticken können oder tatsächlich an Kunden, die bereit sind, da hunderte von Dollar für so ein Cover zu bezahlen. Andererseits bekommt man dann als Händler ab und zu vom Vertrieb dann so eine E-Mail, wo einem dann die ach so seltenen Varianten plötzlich zu Ramschpreisen angeboten werden. Das sind dann die Exemplare, die sie nicht an Mann bringen konnten. Also das ganze System ist irgendwie vollkommen korrumpiert. Und meine Meinung ist ja, dass Disney, das ist eigentlich ganz offensichtlich, Disney Marvel vor allen Dingen gekauft hat, um den Verlag abzumelken, was die Konzepte, die Figuren, die Charaktere betrifft.
Im Kino vor allem.
Ja, na, und jetzt planen sie ja den Generalangriff aufs Fernsehen. Das ist denen halt ein Dorn im Auge, dass DC seit mehreren Jahren halt im Fernsehen tatsächlich sehr erfolgreich ist, mit teilweise 8, 9, 10 Fernsehserien, die alle parallel laufen. Auch Vertigo-Verfilmungen, das sollte man nicht außer Acht lassen. Es gibt ja auch Fernsehserien, die auf Vertigo-Titeln basieren. iZombie, Preacher und so weiter und so fort. Und Disney plant in der Richtung jetzt für das nächste, übernächste Jahr halt so eine Art Offensive, verstärkt auch Figuren und Konzepte als Fernsehserien umzusetzen, weil die einzige Fernsehshow, die sie derzeit laufen haben, das ist hier Agents of S.H.I.E.L.D. Und die erzielt Einschaltquoten in den USA, dass der Hollywood Reporter schon das dritte oder vierte Jahr in Folge fragt, wieso ABC, das ist das Network, auf dem das läuft, die Serie nicht eigentlich schon längst eingestellt hat, bei diesen unterirdischen Quoten. Aber das Geheimnis ist, ABC gehört auch zum Disney-Konzern. Mhm. Das ist eine Selbstbefruchtungsmaschine. Das heißt, die bekommen die Serie in Lizenz schön billig. In dem Moment spielt das keine Geige, ob da großartig Zuschauer einschalten oder nicht. Diese Serien spielen dann ihr Geld spätestens damit ein, wenn sie anschließend auf DVD oder im Streaming-Dienst irgendwo.
Ja, aber was meinst du denn, was für eine Rolle da die Comics jetzt noch spielen? Also ich meine, die brauchen sie ja ganz offensichtlich nicht, um ihre Filme und Serien zu vermarkten. Also.
Naja, ich gehe mal davon aus, das Comic-Universum ist so groß und vielfältig, also da kann der Disney-Konzern noch jahrzehntelang.
Du meinst so einfach, um weiter Ideen und Konzepte zu liefern?
Naja, solange es Kohle macht. Also Disney verdient sich dumm und dämlich mit den, das ist ja der Witz.
Ja, mit den Filmen halt. Ne?
Nämlich mit den Kinofilmen, nicht aber mit den Comics. Die Comics eben. Sind, auch wenn Marvel immer rausposaunt, haha, wir haben den größten Marktanteil, aber das ist trotzdem ein Marktanteil, der abwärts geht. Also das heißt, die Verkaufszahlen insgesamt gehen nach unten. Der Marktanteil aber bleibt nach wie vor der größte, obwohl neulich hatten wir wieder einen Monat, wo DC tatsächlich die Nase vorn hatte. Das war der Monat, in dem Detective Comics 1000 ausgeliefert wurde. Ich gebe mich, nee, anders ausgedrückt, ich gehe mal davon aus, dass das Disney, die wären ja schön dumm, wenn sie davon ablassen würden, die werden so weiter Marvel-Comics verfilmen, solange
sie... Ja, aber dafür brauchen sie ja die Comics nicht, das ist der Punkt. Die können doch ihre Universe-Filme machen, ohne Comics dazu zu machen. Also die Frage ist einfach...
Die ziehen die Vorlagen aus den Comics. Da lebe ich hier im Laden immer wieder. Das ist lustig, wenn dann Kunden, die noch nie im Comicladen waren, aber einen Marvel-Film im Kino gesehen haben, kommen hierher und wollen dann den Comic zu dem Film, den man gerade gesehen hat. Und wir müssen ihnen dann in der Regel erklären, den Comic zu dem Film gibt es nicht. Lieblingsbeispiel war der dritte Thor-Film, der ja recht knackig gemacht war. Aber da muss die Kunden dann erzählen, da gibt es keinen Comic für, weil der Film, die Drehbuchautoren haben... Oh Gott, wie viel waren es? Ich glaube, ich habe 4 oder 5 verschiedene Storylines gezählt im Film, die teilweise aus den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren waren. Und daraus haben die Drehbuchautoren das Drehbuch gemacht. Mhm. Das heißt, ich habe dann den Kunden zum Teil gezeigt, sehen Sie, der Teil hier, der stammt aus einem Hulk-Heft. Der Teil stammt aus einer Thor-Geschichte. Der Teil stammt wieder aus einem anderen. So, und daraus machen die ihre Filme. Ich habe noch nicht einen Marvel-Film gesehen, der adäquat 1:1 einen Marvel-Comic wiedergibt. Das mag jetzt zwar vielleicht engstirnig oder nerdig klingen, aber das ist nun mal leider so. Das fängt schon mal damit an, dass das Kinozuschauer jetzt der Meinung sind, dass die Avengers das Premierenteam bei Marvel sind. Sind sie nur nicht. Sind die Fantastic Four. Dumm nur, dass da die Verfilmungsrechte bei der 20th Century Fox lagen.
Was ist das Premierenteam? Das Premierenteam?
Na, das erste Team. Damit fing das Marvel-Zeitalter an mit den Fantastic
Four. Ja gut, aber das, sowas kann sich ja halt auch einfach ändern. Ne? Also das muss dann ja nicht für alle Zeiten so bleiben.
Ich finde es nur schade, als in erster Linie bin ich Fan der Comics und nicht der Verfilmung.
Aber jetzt die ganzen neuen Marvel-Fans sind halt nicht mehr Fans der Comics, sondern von den Filmen.
Ja, genau. Und schön, dass du das jetzt so erwähnst, weil auch da gibt es so ein Phänomen aus den USA. Dort gibt es Comic-Shop-Händler, die unterscheiden inzwischen tatsächlich zwischen Real-Marvel-Fans und Fake-Marvel-Fans. Die Real-Fans sind für sie diejenigen, die sich auch für die Comics nach wie vor interessieren. Und die Fake-Fans sind die, die in den Laden kommen und mit den Comics überhaupt nicht am Hut haben, sondern nur gucken, ob man nicht was im Verkauf hat, was mit den Kinofilmen zu tun hat. Und das kommt auch nicht bei allen Marvel-Comic-Fans gut an, dass in den Marvel-Comic-Serien inzwischen viele Figuren nachträglich Origins, Herkunftsgeschichten etc., das wird alle dann die Kinofilme angepasst. Kann man machen, aber das sollte, finde ich, nicht zur Norm werden. Also ich bin der Meinung, dass Disney sich einen Scheiß dafür interessiert, was in den Comic-Geschichten vor sich geht. Die lassen Marvel als Verlag weiter rumwursteln.
Aber genau, das ist ja gerade mein Punkt. Warum lassen sie Marvel weiter rumwursteln, wenn sie sich einen Scheiß für die Comics interessieren und die Filme, die können sie auch ohne Comics machen?
Aber so eine Situation, ihr habt im Laufe der Jahrzehnte immer wieder, sowohl bei Marvel wie auch bei DC, dass es den Verlagen so schlecht ging, dass die großen Konzerne, wo die Verlage dranhängen, die Reißleine ziehen wollten, die Notbremse ziehen wollten. Marvel war einmal gegen Mitte, Ende der 70er Jahre fast pleite. Da hat sie die Star Wars Comic Lizenz gerettet. Mhm. Das war wie eine Lizenz zum Gelddrucken. Sonst wären die Ende der 70er Jahre den Bach runtergegangen. So, und dann nochmal 1995, 96 rum, wo sie sich komplett übernommen haben, weil da wollten sie einen eigenen Vertrieb aufziehen und pipapo. Die hatten großen Ärger auf jeden Fall. Da ist Marvel dann wirklich in Konkurs gegangen und das war in der Folge dessen, um Geld in die Kasse zu kriegen, waren sie sich gezwungen, die Verfilmungsrechte an verschiedene Studios zu versilbern. Das ist der Grund, warum Fantastic Four, Wolverine, X-Men, Daredevil alle bei der Sandfox landeten, während Iron Man zum Beispiel bei Paramount landete. Den musste Disney für viel, viel Geld zurückkaufen, weil ohne den hätten sie sonst ihr Cinematic Universe nicht starten können. So, und DC, da hatten wir die Situation auch. In den 70er Jahren, da stand tatsächlich zur Debatte, alle laufenden DC-Serien einzustellen und nur Superman, Batman, Wonder Woman weiterlaufen zu lassen, aber nur mit Reprints. Mhm. Ende der 60er Jahre wurde DC Comics von so einem Gemischt-Konzern irgendwie aufgekauft und Warner Brothers ebenfalls. Mhm. So, Und die haben mehrere Jahre gebraucht, um dahinter zu steigen. Moment noch mal, Warner und DC, wir sind ja jetzt hier praktisch dieselbe Firma. Und dann kam irgendwann der Gedanke auf, dann könnten wir ja vielleicht einen Superman-Kinofilm drehen, der übrigens 40. Geburtstag feierte zum letzten Jahreswechsel. Die Verflechtungen sind halt riesig groß und Marvel kann es im Grunde um vollkommen schnurz sein, was jetzt in den Heften passiert oder wie hoch da die Auflagen sind. Mich würde nicht wundern, wenn es eines schönen Tages gar keine Comics mehr in der Form gibt. Es gibt so viel gedrucktes Material, da kann der Disney-Konzern noch in 100 Jahren Kinofilme oder in dem Fall haben wir da wahrscheinlich Holo-Filme oder so produzieren. Was ich bemerkenswert finde, ist aber, dass Marvel in letzter Zeit viele Marvel-Figuren sublizenziert an den kleineren Verlag IDW. So, und da erscheinen dann plötzlich, und zwar wirklich gut gemachte, All Ages, also auch für jüngere Leser gut geeignete, sehr unterhaltsame Marvel-Serien um Spider-Man, Black Panther, Captain America, Thor, Hulk.
Und halt auch die Star Wars-Sachen.
Von IDW, ja, habe ich nicht gelesen, weil ich gebe zu, die seitdem die
Disney
Star Wars-Sachen kotze gleich.
Dein Blutdruck.
Ja, das ist, ich weiß nicht, ich habe ein ganzes Bücherregal voll mit Romanen. Dark Horse Comic Sammelband Pipapo, das ist für mich Kanon. George Lucas, beziehungsweise Lucasfilm haben damals gesagt, das ist Kanon. Disney kauft den ganzen, die ganze Firma und erklärt am nächsten Tag, April, das ist jetzt alle Klopapier.
Aber unsere
neuen Filme, die sind Kanon, unlogisch sind von vorn bis hin.
Ich glaube, wir müssen das einfach wie mit den Immobilienkonzernen machen, einfach zerschlagen. Einfach auflösen und wieder schön kleine Firmen draus machen. Das wäre doch ganz sympathisch, oder? Wieder so Marvel, so als so eine 100-Menschen-Bude. Die
Star Wars-Filme dann im Progress-Filmverleih.
Ja, doch, die kann ja Disney machen, meinetwegen.
Progress, damit wird kein Mensch was anfangen können.
Nee, habe ich jetzt auch nicht.
Progress war damals der staatliche Filmverleih der DDR.
Ach, okay. Das heißt, super Name.
Das heißt, wenn zum Beispiel Star Wars oder Star Trek, also der erste Star Wars, bin ich mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall Star Trek 1, der lief in der DDR in ausgewählten Kinos, dann immer im Progress-Filmverleih. Und am wertvollsten sind ja die Filmplakate, weil die diese Filmer, die dann in der DDR einen zeitversetzten Start zur Bundesrepublik bekamen, erhielten auch grundsätzlich immer neues Aushangmaterial. Und die Sachen sahen zum Teil künstlerisch wirklich total abgefahren aus.
Gut, wir müssen mal langsam hier jetzt auf die Zielgerade kommen. Hast du noch irgendwas ganz Wichtiges?
Irgendwas ganz Wichtiges? Nee, eigentlich nur, dass demnächst dann Superman Year One erscheinen wird. Wieder mal eine Origin für Superman, weil der hat seit den 2000er Jahren erst gefühlt, glaube ich, 6 oder 8 Origins gehabt. Ich weiß auch nicht, was DC sich dabei denkt. Und diesmal geschrieben vom anerkannten, Achtung Sarkasmus, Superman-Experten Frank Miller,
der für seine optimistischen, freundlichen Superman-Geschichten bekannt ist.
Na, in Dark Knight hat er ja dafür gesorgt, er hat sich vor ein paar Jahren dafür so ja entschuldigt, er konnte ja nie ahnen, dass das Ding so erfolgreich wird. Aber viele Menschen, die nie einen Superman-Comic gelesen haben, kennen Superman tatsächlich nur aus dieser Frank-Miller-Geschichte. Und da wird Superman natürlich dargestellt als Lakai vom US-Präsidenten. Damals, ich glaube, er wird sehr dargestellt, als wäre immer noch Ronald Reagan oder so, der Ja und Arm zu allem sagt. Und hat die Figur Superman, finde ich, in den Augen der Öffentlichkeit schon ziemlich auf jeden Fall ein blödes Bild der Figur vermittelt. Diese Year One-Serie, das wird wohl ein Dreiteiler werden im Prestige-Format, erscheint unter dem Black Label, so wie Batman Damned und andere Sachen. Und aber der Miller, der schreibt halt nur. Er zeichnet lediglich die Variant-Cover, die sind auch frei bestellbar. Also jeder Heft erscheint mit 2 verschiedenen Covern. Der Variant immer von Frank Miller, das reguläre Cover dann vom Zeichner des Innenteils, nämlich John Romita Jr. Und da gruselt's mich dann doch, weil der hat in der New 52-Ära Superman gezeichnet. Da hatte ich immer das Gefühl, Superman ist ein Neandertaler vom Planeten Krypton. Also tut mir leid, ich bin der Meinung, Romita kann nicht zeigen, also Junior, nicht Senior, Senior liebe ich, aber John Romita Junior kann einfach keinen vernünftigen Superman zeichnen und mit der Meinung stehe ich nicht alleine da. Komischerweise, wenn er Street-Level-Charaktere zeichnet, hier den Punisher oder Spidey oder Daredevil, das sieht geil aus, aber Superman bekommt er einfach nicht hin, finde ich unterirdisch. Und Frank Miller rekapituliert sozusagen die Origin von Superman in drei Heften und was ich bisher an Artwork vorab sehen konnte und storytechnisch so die ersten anderthalb, zwei Hefte, was man im Netz so aufschnappen konnte, habe ich das Gefühl, das scheint so ein Mischmasch zu sein aus Mark Waids Superman Birthright, die, wie ich finde, schönste moderne Nacherzählung der Superman Origin. Ein bisschen Elemente aus der Smallville-Fernsehserie sind mit drin, was die Origin betrifft. Ein bisschen klassischer Superman ist drin, also selbst Sachen aus dem Silver Age offensichtlich. Ich bin gespannt, ob er aus diesem Eintopf, ob die beide schaffen, aus diesem Eintopf eine vernünftige Story zu zaubern. Also, was ich bisher an Artwork zu sehen bekommen habe, so im Netz tauchen vereinzelt so Pin-Up-Seiten und Splash-Pages auf. Also, überzeugt hat es mich nicht. Es sieht besser aus, als ich befürchtet hatte, aber das ist keine Serie, auf die ich mich freue. Also,
okay, ab wann gibt's das? Wann kann man das hier bei euch im Unfug bekommen?
Moment, das erste Heft müsste im Juli kommen. Stimmt, die August, für August ist die Nummer 2 avisiert, also müsste die 1 im Juli kommen, genau.
Okay, haben wir noch was Wichtiges? Jetzt sind wir durch.
Jetzt bin ich durch. Und vollkommen runter mit den Nerven.
Jetzt legen wir uns erstmal ein bisschen ins Sauerstoffzelt und trinken noch einen Orangensaft.
Oder Malzbier.
Gut, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Was kann man damit machen?
Papier. Ach Moment, kann man das aufdrehen?
Nee. Ah, ja, vielleicht.
Ja, dann mache ich das nachher noch kaputt.
Na, ich geb
obwohl,
dir...
warte mal.
Ah.
Ach, das ist ja geil. Ey, King Ghidorah, oder? Das ist King Ghidorah. Soll das heißen, dass Godzilla schwanger ist mit King Ghidorah?
Vielleicht kann man ja dieses gelbe Ding auch öffnen.
Ach so. Ah, okay.
Ah, jetzt klingelt's. Na, wer ist das?
Ach, Mecha-Godzilla.
Genau, weil der meckert.
Ja, genau.
Wer bist du, Mike?
Super, so, und wer ist das? Ach, Mosra. Nee, Blödsinn, nicht Mosra.
Wow, jetzt wird's peinlich.
Mosra ist die Motte, verdammt nochmal. Da fällt mir der Name der Figur nie ein. Tut mir leid, also, wisst du, wie die heißt? Die Filme habe ich alle, auf Blu-ray so, ja. Im Japan-Cut. Das ist ja niedlich, das war der Baby-Godzilla.
Genau.
Der Son of Godzilla.
Ja. So, herzlichen Glückwunsch. Gute Nacht.